willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MarketGarden.de Podcasts. Wie immer dabei ich, Urs und Linus. Und Hi. Heute und heute mit einem ganz tollen Gast, Klaus Schmidt von der Klauserei. Wir freuen uns mega. Haben hier gerade schon uns ein bisschen warm geplaudert und kennengelernt. Und genau, heute zum Thema Gründung, Wirtschaftlichkeit, also wir hatten es gerade schon von Arbeitszeiten und ganz spannend bei Ihnen in der Gärtnerei jetzt neu Saatgutgewinnung und Saatgutverkauf. Das sind so die Themen und dann natürlich immer, was uns noch so auf dem Weg einfällt.
Ich denke, am einfachsten und am schönsten wäre es, wenn Klaus sich selbst vorstellt.
Ja, das werde ich auch machen.
Er sagt, was ist das denn, die Klauserei? Was machst du?
Die Klauserei ist ein Vielfaltsbetrieb von Gemüse, Kräutern, Jungpflanzen und neuerdings auch Saatgut, obwohl wir auch sehr viel Saatgut für uns brauchen. Und aufgestellt wie ein klassischer Market Garden oder Marktgärtnerei. Wir schauen halt, dass wir den Boden so wenig wie möglich bearbeiten, Pflanzabstände immer enger machen oder so eng es halt geht und recht eine große Vielfalt anbauen. Wir vermarkten über Gemüsekisteln. Wir haben nur 21 Kisten die Woche. Dafür haben wir jeden Freitag einen super Wochenmarkt. Der geht von 8 Uhr in der Früh bis 13 Uhr am Nachmittag. Und was haben wir noch? Ein paar Restaurants, ein paar heurigen Betriebe. Und ja, Abrufverkauf haben wir heuer nicht mehr gemacht, weil es einfach die Gärtnerei ist so abgelegen. Es ist nicht so abgelegen, es sind nur von der Ortschaft 800 Meter Feldweg. Aber sobald das Wetter nicht so schön ist oder es schon früher dunkel wird, so im Ende September, Anfang Oktober, kommen halt keine Leute mehr. Und gerade da ist eigentlich unsere Hauptsaison, weil wir uns ziemlich spezialisiert haben auf Wintergemüse und Überwinterung von Gemüse. Und deswegen haben wir sich entschieden, dass wir heuer keinen Abrufverkauf mehr machen und nur mehr Gemüsekisteln und Wochenmarkt und halt ab und zu Restaurants und Gasthäuser halt. Genau.
Wenn du sagst wir, wer seid ihr? Wer ist mit dir noch mit dabei?
Also meine Freundin und ich haben den Betrieb gegründet. Sie ist nebenbei noch Lehrerin für gehörlose Kinder, ist aber eigentlich, wenn es Zeit hat und die Ferien kann man auch gut nutzen, eigentlich dann dreimal die Woche im Betrieb und hilft mit. Und ist auch ziemlich so die im Backoffice, kann man so sagen, zu tun und Werbung und Strategien ausdenken und Projekte planen, die Kräuter übernimmt sie komplett, die Kräutergärten. Dann habe ich einen 25-Stunden-Mitarbeiter und eine 5-Stunden- Mitarbeiterin, der Barbara, ihre Schwester. Ab und zu hilft meine Oma mit und meine Schwester, aber auch nur, weil es zwecks Gaude ist. Meine Oma hat eigentlich auch so ziemlich mitgeholfen, den Betrieb aufbauen. Und die ist da eigentlich voll auf Zack. Also die ist da damals in die 70er, 80er Akkordarbeit gewohnt gewesen. Das heißt, bei der gibt es keine Pause und sobald das die nichts zu tun hat, sucht sie sich was. Das ist eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr irgendwie so in die Leute drin. Aber die ist da voll auf Zack und kennt sich voll aus. Und da hat man schon wirklich sehr oft den Arsch gerät. Und ja, also eigentlich reiten wir das Schiff zu zweit, zu dritt. Ja, zu dritt eigentlich, ja. Und, Entschuldigung, zu viert jetzt schon, ja. Zu viert, wenn man die 5-Stunden-Kraft, die Julia noch mitrechnet.
Und in der Summe kommt ihr dann wahrscheinlich so auf zwei Vollzeitarbeitskräfte, wenn ihr alles zusammenpackt.
Genau, ja, also ich, genau, ja. Zwei Vollzeitkräfte, genau, ja. Richtig, ja. Genau.
Ja. Dann ist der Markt am Freitag aber groß, ne? Also wenn ihr 20 Kisten macht, hauptsächlich, und dann den Wochenmarkt, dann ist das. Also viele machen ja so ein bisschen Markt nebenbei, aber dann ist das bestimmt eine große Sache.
Ja, der Markt geht wirklich gut. Ich meine, es kommt natürlich auch, du hast da im Markt natürlich immer Schwankungen von Urlaubszeit und Wetter, und das hat man schon, aber wir haben schon so um die 100, 150 Kunden, würde mal sagen. Ich habe eine Zeit lang am Anfang des Marktes, das ist sehr hilfreich, eine Stricherliste zu machen. Das heißt, man tut nebenbei ein paar Wochen lang Stricherlisten machen, wer kommt. Also ich habe dann unterteilt in Hauptkunden und Laufkunden, also Stammkunden und Laufkunden. Und so lernt man dann auch ein bisschen einzuschätzen, wie viel das man mitnimmt auf dem Markt. Und man kündigt halt dann auch immer an, was die nächste Woche gibt. Das hilft den Leuten dann auch ein bisschen zu planen und zu sagen, oder die Leute fragen schon, hey, wann gibt's wieder Wassermelonenrettich oder rote Rüben und so. Also die Leute kennen das Sortiment schon und fragen halt dann noch, wann es bestimmte Sachen auch gibt, weil es das halt auch eigentlich nur bei uns am Stand gibt. Wir haben zwar noch einige andere Gemüseverkäufer, davon sind 3 Händler und einer, das sind auch Freunde von mir, Biohof Osterer, in ein paar Nachbarortschaften weiter. Und die haben auch eigentlich Biogemüse und einen Verkauf. Also wir sind eigentlich ziemlich die 20, die was wirklich frisch Gemüse und alles selber anbauen. Und das hat schon irgendwie so seinen Status am Markt, von den Leuten her. Auf jeden Fall. Und es ist auch ein totaler Unterschied. Es ergänzt sich irgendwie voll super, Gemüsekisten zu machen am Wochenmarkt. Weil du für die Gemüsekisteln, das ist ein eigenes Publikum, und der Wochenmarkt ist auch wieder ein eigenes Publikum. Zum Beispiel am Wochenmarkt kann ich Zucchini mit Blüten verkaufen. Das würde sich fürs Gemüsekistel jetzt nicht auszahlen. Oder richtig große Mengen Pimientos del Patron setzen wir um. Und Hirschhornwegerich im Bund, irgendwie lauter so kleine Spezialitäten, die was man sonst nicht kriegt. Was sich halt fürs Gemüsekistel jetzt von der Menge her nicht wirklich auszahlen wird, aber größere Mengen dann halt auch eben auf dem Markt verkaufen kann, ja. Oder speziell für den Markt.
Ich könnte mir vorstellen, dass, also so wie ich dich auch kennengelernt habe, als wir damals den Beitrag gedreht haben und so, dass du halt auch ein Typ bist, der Bock auf Markt hat, oder?
Ja, ich habe Bock auf Markt, ja. Ja, ich meine, nicht bei jedem Wetter, aber inzwischen, wenn man die Arbeitswoche hart war, dann noch einmal so einen halben Tag am Markt stehen, kann schon ziemlich in die Knochen gehen. Aber es ist schon sehr angenehm, den Kundenkontakt zu haben, ja. Und da bei den Gemüsekisteln, wir dann die Gemüsekisteln nicht zustellen, sondern wir fahren in die Ortschaft, packen das Gemüse dort aus und die Leute nehmen es sich und ich stehe dabei auch. Und das ist halt auch immer jede Woche den Kontakt, den wir pflegen zu unseren Gemüsekistelkunden. Ne? Das heißt, wir dann keine Kisten packen, was schon mal extreme Zeitersparnis ist. Und das ist eigentlich auch irgendwie cool. Weil man kriegt da sehr viel mit, was die Leute halt gern haben und nicht haben wollen. Und so kann man sich dann auch wirklich auf die nächsten Wochen dann ein bisschen einstellen, in Anbau. Überhaupt Sachen, die was man wirklich jetzt öfter so hat, so wie Radieschen. Oder zum Beispiel bei Heuer gemerkt, dass die unsere Gemüsekisteln überhaupt keinen Koriander wollen. Und ich habe ziemlich viel anbaut gehabt und dafür verkaufen wir am Markt 25 Pfund Koriander, locker. Also das ist wieder ganz, 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 ganz eigen. Ne? Die Leute fahren voll auf Koriander auf dem Markt. Also Da ist halt einfach die Kundschaft wirklich anders. Die Leute reisen viel, haben ganz andere Kochgewohnheiten und nehmen halt dann auch die Geschmäcker von den anderen Ländern mit. Und auf das kann man sich dann auch recht gut einstellen eigentlich, ja.
Ich habe jetzt pinken Blumenkohl geerntet und ja, so diesen sizilianischen pinken Blumenkohl und habe den auf dem bei uns am am Hofverkauf aufgebaut und das sah so gut aus und ich war so stolz dabei und habe gedacht, Mensch, für den Hofverkauf musst du eigentlich mehr so spezielle Sachen anbauen, weil das kommt einfach gut so und der Stand sieht toll aus und so. Das hat kein Mensch gekauft. Ich weiß nicht, ob alle gedacht haben, das ist Dekoration oder so. Aber wir haben ja wirklich viel geerntet und ich habe dann die Gemüsekisten damit voll gemacht. Und also die Gemüse für die Gemüsekisten-Abonnenten. Und die haben das dann nur mal da gehabt und mussten was daraus machen. Und ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen halt dazu. Also erstmal, wie sie sich gefreut haben, dass du was Besonderes zu haben und dass der so besonders geschmeckt hat und dass er die Farbe behalten hat nach dem Dünsten und. Fand ich aber halt auch total spannend, dass man da auch immer wieder völlig überrascht wird. Dass ich manchmal irgendwie überlegt, was in welchen Bereichen geht, aber...
Aber funktionieren muss. Ja, aber es ist gut, wenn man Sachen ausprobiert und sie funktionieren irgendwo an einer Stelle nicht, aber auf einer anderen Stelle haben sie dann doch Sinn. Das ist immer recht spannend, ja.
Auch Koriander, die Erfahrung habe ich auch gemacht, nämlich deswegen kam ich jetzt auch drauf, dass ganz viele, da scheiden sich die Geister halt so ein bisschen dran. Ne? Manche sagen, das schmeckt wie Seife oder... Und deswegen so, ja, kann ich mir vorstellen, für die Gemüsekiste, für die Masse quasi, die jetzt sagt, ich nehme das, was kommt, ne, ist das vielleicht eine schwierige Kultur. Mhm. Aber auf dem Wochenmarkt freuen sich dann, da hast du dann einfach dann vielleicht von 150 Kunden 25, die gerne irgendwie indisch kochen, die gerne mal einen Curry machen oder so, oder einen Linsendal, und die freuen sich dann über frischen
Curry. Ja, total. Überhaupt, wir haben auch auf dem Markt wirklich eine extreme Bandbreite von Nationalitäten. Also, und das ist halt auch voll spannend, ne? Wir verkaufen unsere rote Rüben recht klein, also so Golfball groß im Bund, fünf im Bund mit Grün. Und da sind aber ein polnisches Ehepaar, die wollen die noch kleiner. Die wollen die noch kleiner, weil die wollen eigentlich nur das Grün. Und die dann das alles verkochen. Und jetzt habe ich denen halt immer extra ein paar Bünder gemacht mit noch kleineren rote Rüben. Es ist recht spannend, wie die Leute das Gemüse gern haben. Ne? Und eigentlich sind es, wir vermarkten eigentlich fast alles wirklich sehr jung. Also in wirklich sehr, sehr jungen und kleinen Stadien, auch im Fenchel so 2-3 Finger dick. Ne? Und das wollen die Leute auch recht gern, weil sie kleinere Portionen wollen. Überhaupt wir haben sehr viel ältere Kundschaften. Und die kochen halt nicht so viel und brauchen nicht so viel. Und die ganzen großen roten Rüben und die großen Fenchel, was schon so faserig und hart sind, das wollen die halt einfach nicht. Und wenn die zu uns kommen, wissen sie, kriegen halt etwas kleineres Gemüse und sind voll zufrieden damit auch. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Teil ist, warum dein Betriebskonzept aufgeht, oder? Weil du dann wirklich halt eine Intensivierung hinkriegst, vielleicht auch mit Kulturen, die anders eher unwirtschaftlich sind, aber durch die frühere Ernte kriegst du trotzdem wieder 2 bis 3 Kulturen aufs Beet.
Und auch von der Menge her. Also so einen jungen Fenchel, 4-reihig, alle 20 Zentimeter, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen länger gehen, aber da kriegt man halt dann schon wirklich eine schöne Menge hin. Ne? Und wir dann halt durchernten und die Wochen lang und das geht sich halt dann so aus, dass der Satz nicht ganz jung geerntet wird und wenn die ersten Gemüsekisteln auffangen, haben wir halt ein bisschen größeren Fenchel drin, dass wir halt die dann in die Gemüsekisteln dann. Ne?
Ich finde aber auch ganz spannend, dass das halt eben, dass man halt so raushört, wie viel Potenzial eben so in der unmittelbaren Direktvermarktung steckt. Also einfach dadurch, dass du die Sachen, die du produzierst, deinen Kunden direkt in die Hand gibst und sofort Feedback bekommst Das kriegt man ja, also nicht ganz so unmittelbar, aber das kriegt man ja auch bei so einem Gemüsekisten-Abo ja auch mit, was die Menschen mögen und was nicht. Mhm. Und du kannst halt einfach total gut dann darauf reagieren.
Ja, ja, das stimmt.
So ein bisschen kann man seine Kunden ja auch nicht erziehen, aber so überraschen mit Sachen. Also man kann auch vielleicht Bedarfe wecken, die es vorher gar nicht gab. Das geht ja auch.
Ja.
Aber du passt dich halt dann mit der Zeit so nach und nach wird dein Angebot für die Kunden, die du hast, ja auch immer treffender.
Mhm. Ja, das stimmt, ja. Und teilweise kommen auch wirklich die Leute und schauen, ob wir irgendwas Neues mit haben. Also ob es irgendwas gibt, was jetzt irgendwie was Neues zum Kochen, was Neues zum Ausprobieren ist. Und ja, zum Beispiel Spaghetti-Bohnen, also wir verkaufen Fisolen auch, also gelbe Fisolen. Die sind in Österreich sehr beliebt, nicht die grünen Fisolen, sondern die gelben. Und Spaghetti.
Bohnen fürs deutsche Publikum.
Ah, okay, ja. Also Hülsen.
Nur kurz übersetzt. Fisolen Österreich, Bohnen Deutschland, Buschbohnen.
Buschbohnen, genau, richtig, ja. Und wir haben jetzt seit drei Jahren auch Spaghetti-Bohnen. Und also die kaufen die Leute, obwohl die gelben Bohnen bei uns eigentlich am beliebtesten sind, weil sie einfach traditionell angebaut worden sind auch und von Familie zu Familie gesagt worden ist, gelbe Fisolen sind super, haben die jetzt fast schon die Spaghetti-Bohnen den gelben Fisolen den Rang ab. Also bei uns zumindest am Stand den Rang
abgelaufen.
Genau, richtig. Ja, die sind jetzt sehr fein, sehr lang. Man braucht nur eine Seite abschneiden, sind jetzt sehr bedienerfreundlich oder kochfreundlich und schmecken auch voll gut. Genau.
Ist noch leichter zu ernten? Der Aufwand ist der gleiche.
Ja, ja, viel einfacher zum Ernten. Also wir haben sie von Terratech die den lateralen Erntesack kauft, also den links und rechts, die zwei Erntesäcke. Und mit denen gehen wir durch und können da eigentlich super die Spaghetti-Bohnen ernten. Man braucht unbedingt einen Folientunnel dafür, also in Freiland gehen die nicht. Das ist halt wirklich ein Folientunnel, da muss man halt einen Platz haben im Folientunnel, dass man das aufbaut. Aber ist dann super zum Ernten, ja. Zweimal die Woche, also dann Dienstag und Donnerstag, wenn sie halt im vollen Ertrag sind, ernten. Und funktioniert super, ja. Schöner Ertrag, schönes Gewicht. Gibt's gar nichts. Gut schmecken dann's auch.
Na, jetzt wird auch schon klar, warum du gleich am Anfang gesagt hast, ihr habt eine Vielfaltsgärtnerei.
Mhm. Ja.
Wahrscheinlich vor allen Dingen, weil ihr so viel auf dem Markt verkauft. Nicht? Für Gemüsekisten, also rein für Gemüsekisten. Wenn ihr jetzt sagen würdet, Markt läuft nebenbei, Hauptthema sind Gemüsekisten, würdet ihr wahrscheinlich ein bisschen anders planen.
Oder? Ja, das glaube ich auch. Und mir wird fad werden, wenn ich nicht immer wieder neue Sachen ausprobiere. Und das, was nicht, so Vielfalt aufbauen, ist einfach irgendwie schon spannend, überhaupt über, wenn es um Kulturen geht, um die, was man sich jetzt nicht wirklich kümmern muss. Zum Beispiel haben wir voriges Jahr im Hausgarten, wir haben im Hausgarten ein Glashaus, ein altes, und da haben wir Oker ausprobiert. Oker, also Sauerklee, Oxalis. Die machen so kleine Knollen im Boden, lauter verschiedene Farben. Und da haben wir sie halt beim Dreschpflegler ein paar bestellt und haben die halt bei uns im Hausgarten ins Glashaus reingehauen. Schauen, wie das funktioniert und wie die Kultur ausschaut. Und war eigentlich ein super Ertrag. Das war sogar so ein guter Ertrag, dass wir dann im Frühjahr auch Jungpflanzen verkauft haben, Ockerjungpflanzen. Ist eigentlich auch sehr viel weggegangen von denen. Und dann haben wir zwei Beete, ich glaube so, also ein Beet mit 30 Meter, haben wir Ocker angebaut heuer. Und schauen wir mal, die haben jetzt noch fast zwei Monate. Und schauen wir mal, wie das wird. Ich möchte unbedingt irgendwie einen Ersatz zur Kartoffel haben. Süßkartoffeln bauen meine Freunde am anderen Stand an. Also die Freunde von mir, die was auch direkt vermarkten. Da möchte ich jetzt nicht eigentlich am Markt auch noch Süßkartoffeln mitnehmen, wenn die eh welche haben. Außerdem machen die das voll super. Da kaufe ich es lieber bei Erna und bevor ich es selber aber. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wie das wird, ob die Menge reicht, ob die Leute das auch irgendwie annehmen und verkochen können, ob es schmeckt. Ja, schauen wir mal.
Ich glaube, die Leidenschaft für Gemüse und für Sortenvielfalt und so, die merken die Leute, die bei euch kaufen, garantiert auch. Also wenn du am Stand stehst und verkaufst und kannst zu den Sachen was erzählen und die Leute merken dann auch mit welchem, also wie du aussiehst und wie du strahlst und wie interessiert du bist, wenn du das erklärst. Das ist auch, sowas trägt immer ganz viel zum Erfolg bei. Also ne, wenn die Menschen merken, man steht halt hinter seinen Produkten, man ist halt nicht nur kein Verkäufer, sondern man ist auch, man hat einfach selber richtig Bock auf die Sachen, die man verkauft.
Ja.
Das merken die Menschen noch.
Also. Ich wollte eigentlich, gleich wie ich die Gärtnerei angefangen habe, habe ich mir gedacht, das Erste, was ich abgebe, ist der Verkauf. Da stelle ich wie im Eider, soll man das verkaufen. Aber wie die ersten Male dann am Markt gestanden bin oder bei Bauernmärkten war in der Umgebung, habe ich gemerkt, dass das gar nicht möglich ist. Also das geht gar nicht. Die Leute kommen zu stellen Fragen, die kann jetzt der, was nur für den Verkauf angestellt ist, überhaupt gar nicht beantworten. Ne? Und es gibt, und ich bin mir sicher, es würde sich nicht so gut verkaufen, wenn ich nicht am Markt stehe. Oder meine Freundin nicht am Markt steht. Also das wird nicht funktionieren so.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, warum, oder nee, das ist der Punkt, warum ich meinte, du machst es auch gern. Also und bist, ich sage jetzt mal, eine Persönlichkeit, die eben, ne, gern kommunizieren, nettes Lächeln und die Kunden ein bisschen umgarnen und ein bisschen shakern und so. Die kaufen ja nicht das Gemüse in erster Linie, sondern die kaufen euch. Und das Happening, das sie da kriegen. Und zusätzlich kriegen sie geiles Gemüse.
Ja, das habe ich mir eigentlich am Anfang gedacht, dass mir das überhaupt nicht liegt und weil ich eigentlich überhaupt nicht aus so einem Bereich komme. Aber irgendwie wächst man da rein. Ich meine, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit bin. Das habe ich schon gewusst, aber dass das jetzt irgendwie so gut funktioniert, dass ich so gute soziale Kompetenz habe. Ich sage jetzt einmal, das habe ich nicht gewusst. Ja, aber es hat sich halt so ergeben und passt voll, ja. Passt voll.
Wie war denn deine Überlegung am Anfang, als du oder als ihr gegründet habt? War da auch schon für dich aber klar, dass das Markt so Hauptstandbein sein soll und ihr Gemüsekisten in einem kleineren Ausmaß macht? Oder wie waren denn die Pläne?
Naja, am Anfang war es so naiv, dass ich glaubt habe, wir mehr in Bochen im Aus schwimmen als irgendwie für Zeit für mich haben wir es für andere Sachen. Nein, es war eigentlich schon am Anfang so, weil den Wochenmarkt in Baden hat es dann auch nicht gegeben. Den hat es erst im zweiten Jahr gegeben. Und das erste Jahr, wie ich angefangen habe, wollte ich keine Gemüsekisteln machen, weil ich überhaupt extrem unsicher war, ob ich da überhaupt irgendwas rauskriege aus dem Boden.
Und deswegen, also meinst du, die Herausforderung oder die Sorge war dann groß, da jede Woche die Kiste auch voll zu kriegen.
Ja, oder überhaupt was zum da weiterbringen, weil ich war ja allein. Ich habe mich allein um Aufbau, Marketing und kümmert, ne? Das und den Anbau, ne? Ich meine, meine Freundin war zwar im Sommer da, aber früher, Herbst, da war ich halt auf mich alleine gestellt. Ne? Und da war von Anfang an klar, Gemüsekisteln fahren einmal weg, weil ich mir nicht noch mehr Druck machen wollte, als eh schon da war. Deswegen haben wir am Anfang nur Abrufverkauf gemacht und Bauernmärkte in der Umgebung. Ne? Und nach dem ersten Jahr war klar, okay, so kann ich nicht überleben. Das funktioniert nicht. Und Restaurants habe ich auch gemacht. Ich bin halt vorher rumtingelt, nach Wien rein, irgendwie Restaurants und kleine Geschäfte und voll viel Zeit im Bus verbracht zum Ausliefern und so. Das war das ja, wo ich im ersten Jahr dann auch gleich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Ding, das mag ich überhaupt nicht machen. Ich möchte lieber in der Gärtnerei sein und arbeiten, bevor ich im Bus sitze und herumfahre. Und das Glück war halt dann, wir haben dann mit den Gemüsekisteln angefangen im zweiten Jahr mit 15 Leuten. Und direkt nach der Saison hat in Baden, also in der nächstgrößten Ortschaft von uns, ein Wochenmarkt angefangen. Und ich habe eigentlich schon ein Jahr vorher an die Stadtgemeinde Baden geschrieben, ob sie eigentlich irgendwo einen Markt haben oder ob geplant ist, dass die irgendwo einmal ein Markt kommt, weil das fällt irgendwie. Und die haben halt damals schon zurückgeschrieben, ja, es ist in Planung, aber sie wissen noch nicht, wie was wann. Und das ist sich voll super ausgegangen, dass unsere Gemüsekisteln im Oktober aufgehört haben. Und ab November hat dann der Wochenmarkt angefangen. Das heißt, ich habe dann eigentlich gleich im Verkauf am Wochenmarkt, weil ich war am ersten Tag, wo der angefangen hat, war ich dort. Und halt andere, alle anderen auch. Also ich meine, es war jetzt immer wieder ein Wechsel und so. Aber ich war eigentlich vom ersten Tag an dort und habe so ins Blaue hinaus so 20 Pfund Radieschen mitgenommen. Die waren in einer Stunde weg. Dann habe ich die nächste Woche 30 Pfund Radieschen genommen, die waren noch schneller weg. Und ich bin eigentlich das erste halbe Jahr am Markt innerhalb von 2-3 Stunden ausverkauft gewesen. Also ich habe viel zu wenig Ware gehabt für die Masse an Kunden. Ne? Und das war aber ein extrem positiver Effekt, weil die Leute haben gemerkt, okay, da muss man erstens mal früher kommen, dass man da überhaupt bei dem überhaupt noch was kriegt. Und anscheinend hat das so eine gute Wahl, dass der Markt fängt um 8 Uhr an, um 10 Uhr fährt er schon wieder heim. Ne? Also da stimmt irgendwas nicht. Das war eigentlich schon eine sehr gute Werbung auch. Ja. Und wir haben auch, ich bin eigentlich im Jänner war Pause, der Markt geht bis in Dezember und im Februar fängt der Markt wieder an. Und ich habe nur im ersten Jahr am Markt habe ich nur 2 Sachen mitgehabt. Das war 3 Sachen, Radieschen, Pflücksalat und Rucola. Mehr habe ich nicht gehabt. Und das habe ich verkauft. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr verkauft von denen. Inzwischen verkaufen wir im Februar ca. 15 Kilo Pflücksalat am Markt. Und und ich brauche es nicht verpacken. Ich nehme kistenweise Pflücksalat mit, die Leute sagen schon 150 Gramm oder nehmen ihre eigenen Sackel mit, Tupperware-Geschichteln und ich packe nur mal an und sage, bitte mach das Sackel einfach voll. Und ja, also mit Pflücksalat haben wir sie eigentlich irgendwie schon einen Namen gemacht. Und das ist eigentlich bis heute blind. Ne? Und ich mache auch überhaupt keine komplizierten Mischungen. Also ich mache zwei bis vier Sorten Mischungen. Und das war es eigentlich.
Für wie viel verkaufst du das Kilo?
Na, 20 Euro. Ein Kilo. Ja. Ist viel zu günstig für das, dass wir jedes Blatt einzeln in die Hand pflücken. aber die Menge macht es halt dann auch aus. Und wir sind da wirklich schon recht schnell. Also wir haben da, in einer Stunde haben wir 15 Kilo zusammen. Und wir dann es auch gar nicht waschen. Also im Februar wird Februar, März zerbrüht, die sind alle im Folientunnel, die sind pipifein sauber. Also da wird auch nichts gewaschen. Außer sie haben Läuse, aber das haben wir eigentlich die letzten 2 Jahre überhaupt nicht gehabt und auch kein Mehl da. Dadurch, dass die Blätter regelmäßig gepflückt werden, hat man eigentlich keine Schädlinge oder Pilze, die was entwickeln können. Und das funktioniert voll super, ja.
Du hast eben gesagt, dass ihr angefangen habt mit Abhofverkauf und Bauernmärkten. Jetzt kam der eine Wochenmarkt und dann lief es richtig gut. Was ist der Unterschied zwischen den Bauernmärkten, wo du vorher warst, und dem Wochenmarkt?
Der Bauernmarkt ist meistens in sehr kleinen Ortschaften und nur einmal im Monat. Das ist der große Unterschied. Du kriegst halt nicht wirklich eine Stammkundschaft zusammen, dadurch, dass du nur einmal im Monat kommst. Und teilweise sind dort halt auch, da steht dann der Weinbauer dort und verkauft seinen Wein und stellt die Tische auf und dann kommen die Leute halt zusammen und trinken mehr und plaudern mehr als was einkaufen. Ne? Dann kommt noch irgendwie eine Partei mit Kaffee und tut Kaffee ausschenken gegen freie Spende und dann kommen schon wieder mehr Leute um Mehlspeisen, Kaffee und Wein, als was um Gemüse oder andere Sachen kommen. Ne? Es ist mehr so ein soziales Happening. Ich meine, wir haben in der Ortschaft auch einen Bauernmarkt. Und da stehe ich auch jedes Mal, auch wenn ich weiß, es kommen nicht so viele Leute, ich stehe dort, weil ich weiß, es kommen Leute wegen uns. Der geht aber nur von 9 bis 12 Uhr, das heißt, das sind nur 3 Stunden. Aber trotzdem stehe ich hier und mache das. ich kenne viele Leute aus der Ortschaft, die sich Leute, was ich sonst da nicht sehe und kann mit denen plaudern. Und dieses Mal, also voriges Wochenende, war er auch und da habe ich eigentlich fast die Hälfte eingenommen von dem, was am Wochenmarkt war, in der Hälfte von der Zeit. Also das, und ich habe einen Rausch mit Handzahl. Also das passt schon manchmal. Also manchmal passt es nicht und manchmal schon. Aber Bauernmarkt, wenn der nur einmal im Monat ist, ist das halt, ich weiß nicht, das kann man nicht vorstellen, dass das auf Dauer funktioniert hat. Ich glaube nicht. Da müsste man jede Woche auf einen anderen Bauernmarkt fahren, in irgendeine andere Ortschaft. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Also so Wochenmärkte, was wirklich wöchentlich ist, oder so wie in Graz, da haben sie, ich glaube, in Graz ist eine größere Stadt in Österreich, da haben sie, glaube ich, 4 Wochenmärkte, jeden Tag einen anderen Wochenmarkt. Hm. Und das, da kommen schon wirklich viele Leute. Also,
wie groß ist Baden, wo ihr den Wochenmarkt habt?
Boah, wie groß ist Baden? Boah, das müsst ihr jetzt googeln, das weiß ich jetzt nicht, aber ist doch eine recht größere Stadt. Ich muss jetzt wirklich schauen, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das Baden hat, aber es ist halt doch eine größere Stadt, ja. Und hat eine super Zuganbindung. Es kommen sogar Leute von Wien raus mit der Schnellbahn, um bei unserem Wochenmarkt zum Einkaufen. Weil halt manche Betriebe in Wien gestanden sind.
Ja.
Und dann aber aufgehört haben und nur mehr im Boden gestanden sind, weil es einfach weil einfach die Konkurrenz in Wien auch recht groß ist und so muss man wirklich Zeit und doch wahrscheinlich einige Rückschläge reinstecken, dass man da auf einem Wochenmarkt in Wien Fuß fasst. Außerdem, das ist halt nicht so einfach, ja. Also Freunde von mir haben es auch probiert. Und es ist auch gar nicht so leicht, einen Standplatz zu kriegen. Da muss man schon wirklich, da gibt es Anmeldelisten. Das ist nicht so einfach.
Im wievielten Jahr seid ihr denn jetzt?
Im 5. Wir haben 2016 angefangen.
Und wie lange seid ihr schon auf dem Wochenmarkt in Baden?
Seit 2018.
Also für euch funktioniert das so, wie es jetzt aufgeteilt ist, auch mit den Gemüseabos und dem Wochenmarkt richtig gut?
Ja, absolut, ja. Absolut. Ich habe mein Auskommen, ich habe jetzt nicht so viel, also es kommen auch immer viele Leute und wollen bei uns mitarbeiten, Praktikanten aus dem Ausland und die glauben alle, wir haben einen Hof, wo man auch schlafen und wohnen kann, aber das ist ja nicht so. Ich habe eigentlich eine 45 Quadratmeter Wohnung und habe eine Gärtnerei. Und ich kann jetzt nicht irgendwem einladen, der was da bei mir wohnt und mitarbeitet. Das heißt, ich habe auch nicht so hohe Ausgaben, ich habe keinen Kredit irgendwie, ich muss nichts zurückzahlen. Ich kann eigentlich eine ruhige Kugel schieben. Also das Einkommen passt für mich voll. Also ich verdiene sicher mehr, als was ich vorher in meinem Beruf verdient habe. Und habe mehr Spaß da.
War gut. Baden hat 25.000 Einwohner, also 25.800 laut Wikipedia, irgendwie Anfang des Jahres.
Mhm. Also. Magst du sagen, was du vorher gearbeitet hast, bevor du dir die Hände dreckig gemacht hast?
Ja, ich bin gelernter Elektromechaniker und Maschinenbauer, auch bekannt als Mechatroniker. Das heißt, ich bin Automatisierungstechniker gewesen. Ich habe geschaut, dass Arbeitsplätze zerstört werden, indem dass eine Firma eine Maschine baut, dass Arbeitsplätze eingespart werden. Ja. Also ich habe sehr viel in Betrieben gearbeitet, die was Maschinen gehabt haben. Automatisierte Maschinen, wo halt weiß ich nicht, Bauteile gefertigt werden oder so und habe halt teilweise die Steuerungen gebaut. Was der Ingenieur halt mir runtergegeben hat an Pläne, habe ich halt dann bauen müssen und war halt dann später in meiner späteren beruflichen Laufbahn auch sehr viel auf Betriebselektriker und habe halt Probleme lösen müssen. Echt schnell.
Ist aber jetzt nicht der Job, wo einem mal ebenso Richard Perkins über den Weg läuft oder ein JM oder sowas, ne? Wie bist du drauf gekommen?
Na, das stimmt, ne? Na, wir haben recht einen großen Hausgarten, also von meinem Vater noch und vom Urgroßvater relativ abgelegen. Und Und da haben wir Gemüse angefangen zum Anbauen, weil die Oma hat da, war eigentlich da Selbstversorger. Meine Oma hat 14 Kinder gehabt und mein Vater ist der Jüngste. Und die haben halt da auf die 3000 Quadratmeter und mehr, weil ja, sie haben andere Flächen auch noch nutzen können, waren die eigentlich Selbstversorger mit Hühner, Schweinen, Kühen, Gemüse anbaut. Also meine Oma hat alles gemacht, von Schwein geschlachtet bis Butter gemacht. Und ist halt ja zu Fuß in die anderen Ortschaften gegangen, um die Sachen zum Verkaufen nach dem Krieg. Ne? Und wir haben sich gedacht, okay, das irgendwie macht sich das voll verlockend da, das sollten wir auch wieder mal machen, dass wir da im Hausgarten bei uns, der groß genug ist er ja, dass wir da wieder Gemüse anbauen. Ne? Und so ist das irgendwie langsam gekommen. Eigentlich überhaupt nicht irgendwie so auf Market Garden, sondern wir haben halt einfach auf ein paar hundert Quadratmeter 1,20er Beete gehabt und haben selber Kompost gemacht und haben Gemüse angebaut, mehr schlecht als recht. Und haben sie dann irgendwann einmal ein Glashaus gekauft mit 4,5 mal 2 Metern. Also wirklich aus Glas, in Erdboden reingesetzt, so dass man im Frühjahr da, also links und rechts hat man 2 Hochbeete, die haben wir dann immer mit Pferdemist gefüllt und haben eigentlich dann da drinnen Jungpflanzenfuhr gezogen und rausgesetzt. Das habe ich sogar im ersten Jahr noch gemacht, in den ersten 2 Jahren von der Gärtnerei habe ich die Hochbeete entleert von dem kleinen Glashaus, habe es mit Pferdemist gefüllt und habe die ganzen Jungpflanzen da drin vorgezogen. Das war recht, ja. Ja, und so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass man, irgendwie ist dann die Idee gekommen, wir sollten, ich könnte das beruflich machen, ich könnte mir vorstellen, dass ich das eigentlich bis an mein Lebensende mache. Also rausgehen, Unkraut zupfen, ist recht entspannend. Ist ja fast zen-buddhistisch da, im Garten herumzukrabbeln. Und dann haben wir Grundstücke gesucht, fast in ganz Österreich und irgendwie so der erste Gedanke natürlich auch Tag leben und so, aber dann kauft man ja meistens irgendwie eine alte Hütte dazu und was macht man dann? Ein Haus renovieren oder Gemüse anbauen? Und für uns war eigentlich klar, Gemüse anbauen, weil Haus renovieren, auf das habe ich überhaupt keinen Bock, da habe ich genug Freunden geholfen in den letzten 15 Jahren Häuser zu renovieren, auf das habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Und dann haben wir irgendwie nach 3 Jahren die Suche aufgeben und 1 Jahr Pause gemacht und dann habe ich mal zu meiner Freundin gesagt, hey, du, ich gehe mal einfach auf die Gemeinde und frag, ob die Kirche was verpachtet. Und bin zum Bürgermeister gegangen und habe gefragt, ob die Kirche was verpachtet und der hat gesagt, nein, das war so, dass die nichts verpachten, weil die wollen auch was von ihnen und die geben nichts her, aber sie haben halt noch 2 Gründe. Einen mit 5000 Quadratmetern und einen mit 2,6 Hektar. Willst du das gleich haben? Nein, eigentlich muss ich es mal anschauen. Und dann haben wir mal den Grund angeschaut und dadurch, dass ein Bach, also dass die Triesting auch noch vorbeiläuft, wo wir eigentlich einen Hausgarten weiter unten, so einen Kilometer weiter unten haben, einen Hausgarten auch neben der Triesting, haben wir gesagt, okay, also was Besseres wird uns wahrscheinlich jetzt nicht in die Hände fallen. Und der Preis hat auch passt. Das sind für die 2,6 Hektar sind's Jahrespacht von, glaube ich, 1700 Euro. Und auf also nicht beschränkte Pacht. Und der Bürgermeister war so nett und hat eigentlich von sich aus gesagt, wenn ich da einen Betrieb aufbaue und da Geld reinstecke, würde er mir empfehlen, dass wir ein Vorkaufsrecht in den Pachtvertrag reinschreiben. Das würde ich an jeden empfehlen, wenn er irgendwo einen Grund pachtet und sie denkt, hey, du, der passt eigentlich so gut. Bitte machen wir das, weil es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt der Nachteil für denjenigen, was der Grund gehört. Wenn man wirklich verkaufen will, ne? Irgendwann einmal. Ist das schon mal recht cool. Man hat doch auch viel Zeit und Geld reingestellt überhaupt. Ich meine, das Geld, was ich so ausgegeben habe für Folientunnel oder Containerwerkzeug, ist mir eigentlich wurscht. Aber die Zeit, was ich reingesteckt habe, den Boden so hinzubekommen, wie man wollen, ist viel wichtiger als das Ganze drumherum, ne?
Ja, das ist ja was, auch wenn es im Market Gardening relativ schnell geht, den Boden zu verbessern, aber ich habe ja euren Boden gesehen und der Standort ist jetzt schon herausfordernd und da ist sicher jetzt einiges auch an Engagement über die Jahre reingeflossen, dass ihr jetzt gut erntet.
Ja, also die Pflanzabstände, was ich jetzt mache, die hätte ich mir im ersten Jahr überhaupt nicht getraut. Also im ersten Jahr sind nicht einmal Radieschen gekeimt, da habe ich keinen Kompost ausgebracht, da habe ich einfach nur mit der Fräsen drüber gefahren, habe mit der Teratonis habe ich ausgesät und bewässert und der Boden ist so verkrustet, dass die Samen drunter ist verstickt sind. Mhm. Also es ja, also ist schon ein schöner Unterschied, ja, nach 5 Jahren. Und jetzt, ja.
Bleiben wir doch noch gerade bei der Gründung. Was war für dich so wichtig und was kannst du anderen Leuten mitgeben, was sie bei der Gründung beachten sollen?
Also das, ich weiß nicht, es ist schon schön, wenn man einen Grund findet, der was gleich passt. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt dann jeden gleich mal so hinhaut, aber man steckt halt wirklich viel Zeit rein, den Boden so hinzubekommen, wie man will. Und alle die ganze Infrastruktur aufzubauen, also wenn man einen Grund sucht, sollte eigentlich schon zu, würde mal sagen, zu 90% passen und man kann sagen, hey, da würde ich eigentlich bleiben, da möchte ich eigentlich nicht weg. Das finde ich wichtig und sie bei der Landwirtschaftskammer zu informieren und dann vielleicht auch noch bei anderen Leuten, weil teilweise kennen sie sich an die Kammern nicht so gut aus, die haben mit dem Konzept überhaupt nichts am Hut. Ich habe irgendwie ein Glück gehabt, die haben überhaupt nicht viel gefragt, die hat gemeint, sie wollen davon leben, ich meine, es sind 2,6 Hektar, da kennt man vielleicht gerade noch davon leben. Der hat da irgendwie so gesagt, okay, ja, passt, ja, und sie meinen. Und hat man halt das halt aufgesetzt und hat nicht viel nachgefragt. Aber es kann schon sein, dass einem da recht viel Steine in den Weg gelegt werden oder recht, ja, ich glaube, teilweise, was mir die Leute so erzählt haben, ruft sich das alles komplizierter an, als was die ganze Sache eigentlich ist. Von der Gründung her und so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, da kenne ich mich nicht so aus, da sind die rechtlichen Grundlagen vielleicht ein bisschen anders, aber bei uns ist das eigentlich recht einfach. Sobald du dann Grund braucht hast, bist du pflichtversichert. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest von dem Grund leben, dann musst du halt eine Vollversicherung eingehen. Und dann musst du halt schauen, dass du zurechtkommst.
Bei uns ist es auch gar nicht so schwer, aber es ist halt eine riesen Verunsicherung da, weil einen niemand vernünftig beraten kann.
Ja, ja.
Weil wenn man sich hinwendet, entweder wird man gar nicht ernst genommen mit dem, was man davor hat, oder man fällt halt völlig unter den Radar von allem, was die sonst so für Vorstellungen haben.
Mhm. Aber ich glaube,
die Verunsicherung, einfach irgendeinen Fehler zu machen, irgendeine Anmeldung zu vergessen oder so, sodass einem das Ganze dann nach einem Jahr um die Ohren fliegt, weil man was einfach nicht gewusst hat und hätte machen müssen. Oder
ja,
deswegen machen wir immer, so Checklisten und versuchen halt so Unsicherheit zu nehmen. Einfach nicht die vernünftige Beratungsstelle, wo man sich jetzt hinwenden könnte und sagt, hier, ich mache einen Market Garden. Ach so, pass auf, dann haben wir hier Unterlagen und dann gebe ich dir den Market Garden Sachbearbeiter. Also
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft überhaupt bei uns auf der Landwirtschaftskammer doch mehr durchsickert. Also inzwischen, also die ganzen Bioverbände sind da bei uns jetzt eigentlich schon recht. Die haben das schon mitgekriegt, dass sie da einiges tut und haben vorher auch schon Kurse gemacht oder die Bionet-Tagung und so. Also ich glaube, dass das jetzt schon langsam in der Kammer auch ansickert, dass da sie einiges tut und dass die halt da auch sie irgendwie schauen müssen, dass die Leute ordentlich beraten, die was das aufmachen wollen. Weil es ist ja für einen nicht schlecht, ne? Wenn mehr Leute in die Landwirtschaft gehen.
Ja. Wie war denn dein Start? Also wir sind oft, also wenn Urs und ich so ein Webinar machen oder sowas und sind in so einer Beratungssituation mit Leuten, die richtig Bock haben, sowas zu starten, dann ist ganz oft so, dass breche ich quasi gleich alle Brücken ab und stürze mich voll in das Abenteuer oder behalte ich erst meinen Job, mache das nebenbei. Wie war das denn bei dir? Also hast du auch so peu à peu angefangen und immer so ein bisschen mehr Stunden investiert, hattest deinen Job aber noch oder hast du auch gesagt, ich weiß, was ich will, kündige den Job und mach jetzt nur noch Garten?
Also ich habe den Grund ein Jahr, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, gepachtet. Das heißt, da war ich noch berufstätig und ich habe in der Ortschaft gearbeitet, das heißt, ich war eigentlich immer in der Umgebung und ich habe sehr coole Arbeitszeiten gehabt. Die waren 6 in der Früh, 2 am Nachmittag, das ist die ganze Woche. Und somit habe ich eigentlich gleich nach der Arbeit mit dem Rad 2 Kilometer fahren, bin am Grundturten und kann dort irgendwas machen. Das heißt, ich habe ein Jahr vorher schon angefangen, Zaun zu machen, mir zu kümmern, dass ich die Folientunnel kriege, den Werkstättencontainer, den Brunnen zu machen, Wasserleitung verlegen und so. Also das habe ich schon ein Jahr vorher gemacht. Ne? Mhm. Und dadurch, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, weil JMVT und so, das habe ich da auch noch nicht gehört. Das war eigentlich dann erst im Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe das Buch von Elliot Coleman gelesen, Wintergemüse. Das war eigentlich so die Initialzündung, hey, davon kann ich leben, davon kann man wirklich leben, überhaupt, weil man im Winter auch Einkommen hat. Also das war, für uns war immer die Frage, was machen wir im Winter? Ne? Wir müssen das ganze Jahr so viel verdienen, dass wir im Winter irgendwie überleben können. Aber für das war halt noch der fehlende Punkt in dem ganzen Gewirr, wo wir gesagt haben, okay, das funktioniert, wenn das funktioniert mit dem Wintergemüse, dann können wir das machen. Und ich habe halt, dadurch, dass ich so unerfahren war, ich habe überhaupt keine Praxis gesammelt. Ich bin nirgendwo auf einem Betrieb, haben wir keine Betriebe angeschaut. Ich bin nicht irgendwo auf ein Praktikum gegangen. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich habe mir halt für das eine Jahr einen finanziellen Polster mir rückgehalten, dass ich meine privaten Ausgaben alle deckt sind für 1,5 Jahre. Dass ich mich da halt wirklich reinstützen kann, das Abenteuer und das machen kann, was ich will. Ne? Wir haben das früher schon gemacht. Wir sind halt dann haben sie halt in einem Bus gehauen und waren halt ein halbes Jahr unterwegs und da lebt man halt auch von seinen Gesparten. Also für mich war das jetzt nichts Neues, ne? Dass ich mein Geld für Sachen ausgib, wo ein anderer sich denkt, das den nicht machen. Für die Miete und so. Das ersparte ausgeben. Und das war aber doch recht hilfreich überhaupt im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr ist dann eigentlich eh schon gegangen. Das heißt, ich habe im ersten Jahr mit dem Einkommen von der Gärtnerei nicht leben können, aber ich habe meine kompletten Ausgaben, was die Gärtnerei gehabt hat, bin ich auf Null gewesen. Das heißt, ich habe meine privaten Zahlungen gehabt, aber die Gärtnerei ist eigentlich auf Null gewesen. Ne? Genau. Also wenn man die Möglichkeit hat, kann man es so machen. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten wie Jungunternehmerförderung oder was gibt es noch? Bei uns gibt es so neben der Arbeitslosen selbstständig machen, da gibt es auch ein eigenes Programm, wo man halt auch halbes Jahr Arbeitslosen kriegt, in einem kleinen Kurs ist, wo man über die Selbstständigkeit halt was erfährt und nebenbei aber selbstständig sein kann. Und also sowas gibt es auch eine Möglichkeit. Ne?
Du hast schon Vertrauen gehabt, dass das Ganze...
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach wirklich das machen, was mir Spaß macht. Und wenn es nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es halt nicht. Dann mache ich meinen Beruf wieder weiter. Also ich habe überhaupt keine Absicht gehabt, dass ich davon leben werde einmal. Ich wollte einfach nicht arbeiten gehen, ganz ehrlich. Und das machen, was ich wirklich machen will. Was mir halt gerade drängt, das zu machen. Ne? Ja.
Und jetzt hast du gesagt, jetzt ist es so, dass das, was du mit der Gärtnerei verdienst, steht dem, was du jetzt vorher so in deinem Job verdient hast, steht dem jetzt nicht irgendwie nach. Also du hast jetzt nicht für dich entschieden, du möchtest gerne weiter gärtnern, aber dein Leben irgendwie so aufs absolute Minimalste reduziert.
Nein, überhaupt nicht.
Du wirtschaftest ein Gehalt und kannst davon gut leben.
Mhm. Also voriges Jahr waren es so knappe 50.000 Euro, was ich Umsatz gehabt habe. Und mit den ganzen Abzügen sind wir so gelandet. Also ich gebe mir selbst 14 Gehälter, also zwei Gehälter mehr, wenn einfach Urlaubsgeld, das ist mir halt so gewohnt, dass man immer Urlaubsgeld gekriegt hat. Ne? Und das waren dann so immer, also wenn man 14 Gehälter rechnet, waren das dann ca. 1800 Euro, was ich dann gehabt habe für mich. Und ja, das passt eigentlich, weil vorher habe ich nicht wirklich viel mehr verdient, das waren glaube ich 1600. Ich meine, ich habe schon einmal mehr verdient, auch über 2000 in anderen Firmen. Aber was ich die letzten 6 Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, waren es auch so um die 1700 Euro. Und war aber nicht für mich selber da und habe mir meine Zeit nicht selber erteilen können, habe mit Produkten zu tun gehabt, die was nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind. Und ja, somit stellt sich für mich gar nicht die Frage, dass ich das jetzt nicht mehr mache.
Ja, klasse.
Ich meine, ein Unterschied ist natürlich, dass selbst wenn es jetzt brutto quasi Arbeitnehmerbrutto gleich viel war, dass dein Arbeitgeber wahrscheinlich noch ein bisschen was in die Rente einbezahlt hat. Und noch ein paar Abzüge da waren, das müsstest du ja mittelfristig wahrscheinlich noch oben drauf rechnen. Also das hast du jetzt, aber davon musst du ja wahrscheinlich dann Krankenversicherung und alle Kosten dann auch noch selber tragen, oder?
Das ist schon weggerechnet.
Ach, das ist schon weggerechnet. Das heißt, du hast wirklich, das ist wirklich, na okay.
Ja, klasse. Ja,
dann ist das doch.
Das ist schon wirklich.
Wie lange arbeitest du dafür? Ich sag mal ganz, ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe neulich jetzt mit jemandem gesprochen und wir haben so überlegt, wie viel Gemüsekisten kann eine Person schaffen oder wie viel Gemüsekisten schafft eine Arbeitskraft? Und haben wir so überlegt und kamen dann irgendwie drauf, so ja, also 40 Gemüsekisten in der Woche schafft eine Arbeitskraft gut, vielleicht ein bisschen mehr. Das war so kam so drauf. Und dann haben wir gedacht, das ist ja eigentlich, kann man ja das auf die Formel bringen, so eine Gemüsekiste, eine Arbeitsstunde in der Woche. Und dann sagte er so, also auch selbstständig, ja, aber natürlich kann man viel, viel mehr machen als 40 Kisten in der Woche. Ich sage ja, wie, warum denn? Wir haben doch gerade die Formel aufgestellt. Und dann sagt er, ja, ich arbeite ja auch Samstag und ich arbeite ja auch nicht nur 8 Stunden am Tag. Ja klar, das ist so diese Falle als Selbstständiger eben, ne, dass man dann sagt, ich verdiene ein gutes Gehalt, aber man verschweigt dann, ja, viele verschweigen dann ja, dass sie halt 60 Stunden arbeiten in der Woche.
Ja, ja.
Wie ist das bei dir? Ich glaube, also ich frage jetzt deswegen halt auch, ich habe mal einen Vortrag von dir gehört, da klang für mich so durch, dass ihr da sehr genau darauf achtet, dass ihr nicht nur arbeitet.
Ja, absolut, ja. Also wenn ich jetzt vom Jahresanfang anfange, im Jänner ist frei, da machen wir gar nichts. Im Februar geht es langsam los, also da schlafe ich doch auch noch bis 8, 9 und fahre dann erst in die Gärtnerei. Ich habe Jungpflanzenvoranzucht, habe ich jetzt in den Keller zu mir verlegt. Das heißt, ich brauche eigentlich nur von der Wohnung runtergehen in den Keller und habe unten die Jungpflanzenanzucht. Wir haben in der Gärtnerei keinen Strom. Das heißt, ich muss das alles so machen. Und dann wird es bis Mitte Juni kann es dann schon stressig werden, da können es schon 40, 45 Stunden in der Woche sein, wenn wir eben alle Jungpflanzen selber vorziehen, dann haben wir den Jungpflanzenverkauf, das sind doch relativ viele Pflanzen, was wir da machen, für den Verkauf auch, obwohl wir alles nur auf Vorbestellung machen, das heißt, wir haben auf der Homepage ein PDF zum Downloaden. Die Leute füllen das Formular aus, schicken es zurück. Ich habe Excel-Listen, wo ich alles eintrage. Die rechnet man die einzelnen Preise aus, die rechnet man die Gesamtstückzahl von jeder einzelnen Pflanze aus. Das heißt, das habe ich mir jetzt auch schon erleichtert, da habe ich jetzt auch schon weniger Arbeit. Also bis Mitte Juni sind schon 40, 45 Stunden. Und dann von Mitte Juni bis Mitte August wird es dann wieder weniger. Also da sind wir dann so auf 30, 35 Stunden und jetzt ab September wird es dann wieder mehr, weil wir eben die ganzen Wintergemüsekulturen reinbringen müssen, da sind es dann wieder so 40, 45 Stunden und dann ab November wird es dann wieder drastisch weniger und wenn die Gemüsekisteln dann aus sind, Ende November, im Dezember, da ist dann sowieso, da mache ich dann sowieso auch recht wenig. Also da ist schon eigentlich alles drin, da wird nichts mehr angebaut, da wird eigentlich nur mehr geerntet. Und ja, im Erntetag schauen wir, dass wir immer so viel wie möglich Leute sind. Also unter 3 Leute machen wir keinen Donnerstag, Erntetag. Also meistens 4 Leute, weil meine Oma vielleicht dabei ist. Also die 5-Stunden-Kraft ist dabei, die 25-Stunden-Kraft, ich bin dabei, im Sommer ist meine Freundin dabei. Und da sind wir dann mit der ganzen Ernte für 20 Gemüsekisteln für den Markt, für die Restaurants, sind wir zwischen 2 und 3 am Nachmittag fertig mit allem.
Und leider vom Umsatz her, die 50.000, bist du bei denen immer noch oder hat sich das jetzt erhöht?
Das hat sich, glaube ich, erhöht, ja. Also ich habe heute die Buchhaltung gemacht und ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr als wie voriges Jahr schon, ja. Also es kennt sich, wird wahrscheinlich so ziemlich gleich sein. Wird wahrscheinlich ziemlich, kommt davon, das werden wir noch sehen. Aber es wird nicht viel um sein, also es wird jetzt nicht oder die Mengen sein, wo ich drüber bin oder was, dass ich 10.000 Euro, 15.000 Euro drüber bin. Das glaube ich nicht, weil so waren jetzt, weiß ich nicht, ein paar Hunderter, ein paar Tausender oder was, weiß ich auch schon was. Ne? Also, genau.
Und von der Zielsetzung her, hat sich das so jetzt gut eingependelt oder willst du da noch intensiver werden oder erweitern oder ist es eigentlich eine Zielgröße, wo du sagst, ja, geht aus?
Also es ist auf derer Fläche noch voll viel Potenzial drin, weil man die Fläche noch besser ausnutzen kann und manche Kulturen wirklich noch ein bisschen mehr ausreizen kann. Aber mehr von der Fläche her würde ich nicht machen. Ich möchte einfach nur besser geplant sein. Und deswegen freue ich mich schon auf nächstes Jahr, werde ich nämlich mit der Rucola Software das Jahr bestreiten. Und auf das freue ich mich schon voll. Und ich glaube, du hast am 29.09. Ist das nicht in zwei Tagen?
Jetzt muss ich selber gucken. Ja, also ich habe bald wieder eine Vorstellung.
Genau, richtig. Und da haben wir angemeldet dazu. Und die hochen wir auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar Fragen und ein paar Ideen, ob das auch dabei ist bei der Software. Also, wenn es eine Fragerunde gibt.
Also, primär eine Fragerunde, ja.
Okay, cool. Na, also man kann die Fläche noch besser ausnutzen einfach. Also ich würde jetzt nicht mehr Fläche machen, außer vielleicht Kürbis würde ich jetzt nicht unbedingt mehr gerne in die Marktgärtnerei-Beete rein. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hat man das nicht so taugt, das überwuchert alles und wächst auf dem Weg und du kannst dann immer Rosen machen. Und wir haben doch 2,6 Hektar, da kann ich doch irgendwo einmal so 200 Quadratmeter mit Plane abdecken und tut Kürbis abbauen und scheißegal, egal wie viel Unkraut das dort wächst, dann einfach nachher durchgehen und die Kürbis ernten.
Das geht so gut, das habe ich dieses Jahr auch gemacht, einfach auf der Wiese Sebeplane ausgelegt, richtig große Fläche und habe dann einfach an bestimmten Stellen halt einfach mir einen Schnitt in die Plane gemacht, dann mit dem Spaten ein Loch ausgehoben, Kompost rein, Kürbispflanze rein. Mhm. Und das hat jetzt ein riesen Kürbisfeld gegeben,
ja.
Was 0,0 Minuten Arbeit macht.
Super.
Ich muss einfach nur noch ernten. Also das ist richtig gut. Ja. Und im nächsten Jahr ist da drunter die Grasnarbe und so relativ kaputt, sodass ich dann damit auch arbeiten kann mit der Pflanze.
Und hast du eine Silageplane genommen oder ein MyPex?
Nee, so ein Bändchengewebe.
Ah, Bändchengewebe, okay.
Genau, also damit halt
auch das Wasser durchgehen
kann.
Ja.
Cool. Und das entwickelt, meine ich, weniger, wird nicht so, gibt nicht, strahlt nicht so viel Hitze ab, wie so Siloplane, die man jetzt vielleicht mit der schwarzen Seite oben auslegt.
Ja.
Da hatte ich jetzt schon viel negative Effekte von Pflanzen, die halt dann die Blätter auf der Plane liegen hatten. Also Bändchengewebe wird nicht so warm, aber für Kürbis, also großartig. Ich mag das Plastik auch nicht gerne im Garten, aber ansonsten bei Kürbis verunkrautet dir ja alles
extrem. Ja, das geht so schnell, du kannst dann halt nicht mehr durch Unkrautbearbeitung machen. Ne?
Ja.
Das ist halt mühsam. Ja. Und ja, also einfach die Fläche noch mehr ausnutzen und genauer planen. Und ich meine, ich tue schon genau planen, aber ich komme dann irgendwie im Frühjahr, fällt mir dann irgendwie eine Kultur noch ein, die was ich irgendwo im Internet finde und sage, die möchte ich ausprobieren, das müssen wir abbauen oder irgendwas funktioniert nicht, irgendwas geht kaputt oder ja, und der Plan ist dann schon wieder umgehauen. Also ich schaue schon, dass ich vorplane, aber ich schaue, dass ich mir so viel Luft lasse, dass der Plan dann auch umgeworfen werden kann zu jeder Zeit. Und ja, zum Beispiel haben wir heuer Zwiebel anbaut, 7 Beete mit 20 Meter, 4 Reihen, alle 20 Zentimeter, mit 5 bis 6 Samen pro Quickbrotplotten und haben die halt rausgesetzt und haben geschaut, dass wir da wirklich voll unkrautfrei sind. Also da sind wir wirklich brav durchgegangen. Ich glaube, 3 Mal in der Saison sind wir durchgegangen. 3 Mal Wege gemacht und 3 Mal Beete gemacht und teilweise auch nur mit der Hand, weil so wenig Unkraut war, nur mit der Hand das Unkraut raus. Und da sind wir jetzt auf ein Gewicht kommen von 670 Kilo Zwiebel auf der Fläche. Und das hat mich selber vom Hocker gehauen, eigentlich. Weil ich habe dann irgendwie geschaut, wie der Hektarsatz ist und da bin ich weit drüber, was normal der Hektarsatz ist von normal angebauten Zwiebeln mit Traktor. Ne? Hm. Das ist der einzige Vergleich, den was ich gehabt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie standardmäßig ist, aber das sind so um die 95 Kilo auf 20 Meter und das ist doch recht viel. Und ja, wie wir da angefangen haben zum Ernten, habe ich eigentlich nur meinen 25-Stunden-Kraft vor allem bei den Obstbäumen mähen lassen. Das sind 4000 Quadratmeter. Und irgendwie nach dem ersten Beet 6 Scheibtruchen voll mit Zwiebel, haben wir gedacht, okay, das wird doch ein längerer Tag. Und das war dann wirklich viel. Und dann beim Nachrechner, und wir haben auch gar nicht so viel Ausfall gehabt. Also wir, das waren vielleicht, weiß ich nicht, 5 Kilo Zwiebel, was nicht gut waren, die was irgendwie faulig waren oder kaputt waren. Und ich hätte jetzt wirklich gern gewusst, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist oder ob man da noch mehr rausbringen kann. Aber das sucht sich schon, also da habe ich schon recht ein gutes Gefühl, dass das wirklich viel ist.
Das Schöne ist ja auch, wenn man halt direkt vermarktet über Gemüsekisten und oder Wochenmarkt oder so, man hat halt jetzt nicht irgendeinen Abnehmer, den man jetzt, der jetzt einen bestimmtes, konkretes Produkt erwartet. Ja, also eine fertige rote oder gelbe Zwiebel in der Größe irgendwo zwischen so und so. Ja, mhm. Sondern du kannst ja auch die Zwiebeln zum Beispiel schon ganz, ganz früh und jung ernten und mit Grün rausgeben. Also du kannst sie in ganz vielen verschiedenen Stadien ernten.
Genau, ja.
Und,
ja.
Und vermarkten. Und dann bis hin halt später zur fertigen Lagerzwiebel. Also du kannst ja schon sehr, sehr früh damit anfangen. Was ja auch eine Attraktivität hat. Also im Laden kriegst du keine junge Zwiebel, so eine junge, glänzende Zwiebel mit frischem Grün. Wo kriegst du das?
Stimmt, ja. Stimmt, das stimmt, ja. Ja. Aber das sind halt wirklich, also das waren wirklich Lagerzwiebeln. Also die haben wir gewartet, bis alle umknickt sind, haben sie alle rausgenommen. Also braun waren sie nicht, weil ich bin total auf Kompostieren. Also alles, was irgendwie in der Gärtnerei auffällt, außer Unkraut, wird kompostiert. Das heißt, wir nehmen die Zwiebel raus und dann nachher das Grün runterschneiden und lassen so 5-6 Zentimeter Grün noch dran an der Zwiebel. Der Rest wird abgeschnitten und wird halt gleich kompostiert. Ne? Und in Kisten ist zwar ein bisschen mehr Handarbeit dort, aber ich habe dann auch gleich die Grünmasse, was ich verwenden kann.
Wie habt ihr denn so viele Zwiebeln gelagert?
Du, ich habe die dabei noch im Folientunnel in Kisten. Und ich bin jetzt gerade da im Wochenendhaus, im Hausgarten. Und da werden wir halt dann auch über den Winter, da haben wir immer über den Winter die Zwiebel lagern. Also ich habe kein richtiges Lager. Das nicht, aber die halten bis Ende März, halten die da locker aus. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem.
Klasse.
Sag mal, wer hat das gesagt? 650 Kilo hast du geerntet?
Ja.
Und 6 Beete a 20 Meter waren?
7 Beete.
7 Beete, okay. Ja, dann bist du wahrscheinlich bei so 4 Kilo pro Quadratmeter. Das ist ein guter Ökoertrag.
Mhm.
Ja. Genau. Kann man vielleicht auch rausschneiden. Ich hatte es nur gerade, weil du es gesagt hast, hat es mich interessiert. Dann habe ich ja einmal ganz kurz gegoogelt parallel. Und nachgerechnet. Sollen wir noch zum Schluss nochmal auf euer neues Saatgutprojekt eingehen?
Ja, du, wie ihr Zeit habt. Also gerne, also, man so viel zum Berichten habe ich jetzt nicht, aber es war doch ein sehr interessantes Jahr. Überhaupt das in alles in Mischkultur zu setzen und so und nicht irgendwie extra Beete dazu zu benutzen. Das war schon recht spannend, ja. Da ist Potenzial drin.
Also mich würde super interessieren noch, wenn es doch läuft. So. Also, wenn doch genug rumkommt, warum macht man sich dann die Mühe, die Arbeit und den, also noch auf die Idee zu kommen, Saatgut zu nehmen, nicht nur für sich, sondern das dann auch noch zu verkaufen. Also hast du dann auch noch, wenn du hast auch, ich glaube im Vorgespräch war das, hast du gesagt, ihr habt jetzt einen Online-Shop, verkauft eigenes Saatgut und das macht dann alles einen Haufen Arbeit. Also wozu, warum macht man sich diese Mühe?
Naja, ich habe bevor ich die Gärtnerei aufgemacht habe, habe ich mich für, da war ja das ganze Saatgut-Thema so Anfang, Mitte der 2000er und keine Patente auf Saatgut und der Verein Achenoa in Österreich war da auch ziemlich dahinter und hat da Werbung gemacht und so. Und der hat einen Kurs gehabt, der ist über das ganze Jahr gegangen, Saatgutvermehrung und Saatgutgewinnung. Und der ist vom Frühjahr bis in Herbst halt gegangen. Ne? Und das Seminar habe ich gemacht. Und da waren über 30 Teilnehmer, recht eine kleine Gruppe eigentlich. Da waren zum Glück irgendwie auch Leute von der Firma Sativa und Pro Specie Rara in der Schweiz. Und noch ein paar andere Vermehrungsbetriebe auch. Das heißt, da war eigentlich so richtig die Hot Volley ein bisschen. Und war richtig cool, das zu mitbringen. Und ich habe leider gleich am ersten Tag gemerkt, dass ich das im Hausgarten nicht machen kann. Also ich wollte eigentlich meine eigene Tomatensorte züchten oder Paprika oder so, aber ich habe nicht den Platz, dass ich im Hausgarten eine Kreuzung mache und dann 500 bis 1000 Tomaten anbaue und schaue, dass ich dann halt die Pflanze rausfinde oder die Tomate rausfinde, die was so ausschaut, wie ich es gern hätte. Ne? Das ist mir leider gleich am ersten Tag bewusst worden, aber ich habe den Kurs halt dann doch weitergemacht und es war voll interessant. Der philosophische Ansatz dahinter, hat sich die Nutzpflanze dem Menschen angepasst oder hat sich der Mensch der Nutzpflanze angepasst? Und lauter so Fragestellungen waren da halt. Ne? Und das war halt so interessant, dass ich mir dachte, okay, das irgendwann macht man das mehr, weil es ist halt voll interessant und man kriegt halt auch oft Saatgut nur irgendwie aus Amerika, irgendwelche speziellen Sorten oder aus Irland und was und ich möchte halt auch nicht immer vom Ausland bestellen und ja, und so ist es dann eigentlich gekommen. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, jetzt rennt der Betrieb so, dass ich sage, hey, ich weiß, dass ich nebenbei jetzt noch Zeit habe, um mich um solche Sachen zu kümmern. Und deswegen haben wir heuer halt angefangen, also voriges Jahr schon angefangen, einmal nur Tomaten, Paprika, Chili und so zum Vermehren, was wir eh schon bis jetzt immer gemacht haben. Und heuer halt Salat, Pak Choi, Rattenschwanzrettich, Radieschen, was haben wir noch gemacht? Zwiebel, Spaghettibohnen, Melanzani. Es wird aber auch nicht alles in Verkauf gehen. Also zum Beispiel Melanzani, Spaghetti-Bohnen, das machen wir hauptsächlich eigentlich für uns.
Melanzani ist Aubergine, oder?
Genau, Aubergine, ja. Ja, genau. Und es hat auch nicht alles hingehauen. Also Radieschen haben wir zweimal probiert und zweimal ist voll in die Hosen gegangen. Also da war die Kohlfliege hat halt einfach von die Radieschen. Das ist mir eigentlich so im Anbau noch nie passiert, weil du das ja erntest und verkaufst. Da hast du halt vielleicht irgendwie mal einen kleinen Fraßschaden, aber ein Beet ist in 2-3 Wochen abgeerntet und die Geschichte ist gegessen. Ne? Aber die stehen halt doch länger und der Schädlingsdruck ist höher und ist halt doch dann ein bisschen komplizierter. Ne? Aber die anderen, das war aber das Einzige, was nicht hingehauen hat, die Radieschen. Sonst hat eigentlich alles voll super hingehauen. Und wir haben die meisten Kulturen, also Salat, Rattenschwanzrettich und Pak Choi waren eigentlich für den Verkauf. Wir haben die Pflanzen im Folientunnel überwintern lassen und haben im Frühjahr weitergeerntet, Pak Choi und Pflücksalat. Und haben halt dann einfach vom Pflücksalat die Sorten stehen lassen auf einem Beet, die was wir für die Vermehrung haben wollten. Und Pak Choi auch.
Stehen lassen, weil einzelne Pflanzen stehen lassen macht ja nicht so viel Sinn, wenn man dann da kann man das Beet ja auch schlecht irgendwie neu bepflanzen oder so. Oder wie macht ihr das?
Genau, da muss man halt dann ein bisschen kreativ werden, ja. Also wir haben bei Salaten haben wir Spaghetti-Bohnen dazwischen angebaut. Wir haben die Spaghetti-Bohnen vorgezogen. Es überleben ja auch nicht alle Salate. Das heißt, man hat schon von Haus aus dann eine super Selektion auf Winterfestigkeit und Beerntbarkeit, Pflückbarkeit. Und wir haben halt dann, es gingen ja wirklich alle Salate in die Blüte, aber wir haben halt dann nicht an jeden Salat genommen. Haben halt dann Salate rausgenommen, dass wir halt den Pflanzabstand von den Spaghetti-Bohnen reinkriegen oder Pflanzen, die was nicht mehr so gesund ausgeschaut haben, rausgenommen und haben halt dazwischen Spaghetti-Bohnen aufgebaut. Und somit hat der Salat weiter in die Blüte gehen können und die Spaghetti-Bohnen haben auf ihren Schnirl kunterbunt raufwachsen können. Das hat eigentlich super funktioniert. Pak Choi habe ich noch keine Mischkultur gefunden, weil die sind so riesig geworden, die Pflanzen im Vollendun. So, ich habe leider auch vergessen, die zum Stützen. Das war dann eigentlich schon, die sind umgefallen und die waren wirklich groß, die waren größer als wie. Und da haben wir halt jetzt irgendwie noch keine Mischkultur gefunden. Aber es hat sich einfach voll ausgezahlt, das ist wirklich ein riesiges Glasl Pak Choi Samen. Also da komme ich Jahrzehnte aus wahrscheinlich, wenn ich das verkaufe. Und Salat haben wir auch extrem viel Saatgut. Also das würde ich auch alles nie verkaufen und verbrauchen können. Also ich werde da ein bisschen was da auch in Noah schicken und ein paar anderen Betrieben einfach, ja, was eh da ist. Also. Rattenschwanzrettich haben wir zwischen Zwiebel überwintert. Wir bauen nämlich Zwiebel ab November im Fohlentunnel, also Steckzwiebel, Winterzwiebel. Dann die Dreireihig im Fohlentunnel aussehen. Ist jetzt nicht unbedingt jetzt das, was Geld bringt, aber man hat Anfang Mai schon für die Gemüsekisteln dann schon Zwiebeln, was voll cool ist. Was wirklich voll cool ist. Und man kann es im Bund verkaufen. Das heißt, man kann es schön rausnehmen, im Bund verkaufen oder halt dann rausnehmen, Zwiebel abschneiden, also grün abschneiden und trocknen lassen. Und da habe ich einfach dazwischen, ich habe das Saatgut aus Amerika bestellt von Wild Garden Seeds. Von dem habe ich recht viel bestellt. Der taugt mir total, der super Philosophie auch. Und ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob das Saatgut keimfähig ist und habe 77er Platten, Quickpot-Platten, überall einen Samen rein dann. Und von den 77 Stück sind 75 gekeimt und wegschmeißen müsste es dann auch nicht. Also habe ich es einfach im Fohlentunnel zwischen die Zwiebel reingesetzt. Und davon haben glaube ich nur 15 überlebt im Winter. Und die sind halt dann in die Blüte gegangen und das wären richtige Buschen. Das habe ich auch nicht gewusst, die Pflanzen nie kennt. Und das wären richtig große Buschen mit urvielen Blüten und urvielen Samen, also Samenschoten. Weil das Besondere ist an den Rattenschwanzrettich, an dieser Sorte, es werden viele Rattenschwanzrettiche verkauft, aber das sind eigentlich ganz normale Radieschen, die in die Blüte gingen und das sind nur so zwei bis drei Zentimeter grüne Schoten. Und die sind essbar, auch von einer normalen Radieschen. Ja. Und die werden aber hauptsächlich in Europa so als Rattenschwanzrettich verkauft. Nur die haben drüben aus Südostasien eine Selektion, die ist blau, so blau-violett und ist zwischen 10 und 15 Zentimeter lang und nur wirklich so dick wie ein Rattenschwanz. Und die stehen auch total weg von der Pflanzen dann, kann man super ernten. Und das sind halt riesige Buschen geworden, da haben wir dann Pflöcke eingeschlagen und die mit Schnüren zusammenbunden und dann haben wir zwei Reihen Tomaten gesetzt. Es ist zwar für manche Tomaten nicht so gut gewesen, die waren halt vom Wachstum her hinterher, weil da daneben steht ein riesiger Rettichbusch, der gerade abblüht. Aber im Endeffekt war das jetzt nicht wirklich tragisch. Also die Läuse von den Rettiche waren halt dann auch auf die Tomaten, aber das ist bei Tomaten bis jetzt auch nie wirklich irgendwie ein Problem gehabt, weil die Trichome von den Tomaten, da bleiben die Läuse eh kleben und verenden. Also war das jetzt auch nicht unbedingt so eine Tragödie. Und die haben wir dann halt so, gerade wenn die Tomaten angefangen haben zum Tragen, haben wir die Rattenschwanzrettiche rausgenommen und haben Saatgut gewonnen von denen. Das war eine sehr gute Mischkultur. Zufälliger, ist eigentlich auch alles zufällig entstanden. Ich tue da eigentlich alles sehr intuitiv und schauen, was geht. Und wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen.
Ich finde das Thema so spannend gerade. Ich würde gerne gerade sofort ein ganz, ganz neues Thema aufmachen und nur noch darüber mit dir reden. Ich merke so, wie du da Bock drauf hast. Und ich, bei mir ist das auch halt, wenn überhaupt, nur so aus Zufall entstanden und weil ich dann keine Zeit hatte oder nicht hinterherkam, irgendwie zu ernten und dann oder einen Bereich habe verwildern lassen. Aber es ist wirklich so irre aufregend zu sehen, wie so die Gemüsepflanzen eigentlich aussehen. Also wie sie sich eigentlich entwickeln würden, wenn man nicht eingreifen würde, wenn man sie nicht ernten würde vorher.
Ja, ja.
Also, wenn man mal gesehen hat, wie so ein Schnittsalatbeet, wenn man das stehen lässt, wie sich das entwickelt, ne, dass man dann auf einmal da einfach so einen meterhohen Pflanzenurwelt hat.
Ja, ja. Ne,
es hat keine Ähnlichkeit mehr mit der Kultur, die man halt einfach schon tausendmal angepflanzt, bearbeitet, beerntet hat. Also, das ist richtig aufregend.
Ja, und im Foliendrum ist es ja noch viel mächtiger. Also die sind ja dann noch größer, die sind ja teilweise 2 Meter groß. Und das ist extrem große Blüten, das ist ja wirklich sehr imposant, ja. Und eigentlich ernten wir ja die Pflanzen, ohne dass sie ihre volle Expression, fällt mir nur ein, das Wort, ihre volle, ihren vollen Zyklus entwickelt. Das hat man ja eigentlich nicht. Man baut ja die Pflanzen auch zum Essen und die sollen nicht ihren vollen Zyklus vollenden. Ne? Und es wird dann doch schon interessant, wie das dann ausschaut alles, ja.
Bei den meisten killen wir Babys.
Bitte?
Sorry. Ich sage, meistens killen wir Babys.
Ja, genau, richtig, genau. Stimmt, ja, ist so, ja. Also ich kann auch, wenn wir jetzt irgendwie aufs Ethische kommen, ich kann keinen Unterschied mehr machen zwischen einem Tier und einem Salat. Für mich ist das beides gleichwertig. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Salate wir im Jahr abschlachten, ja. Und die kommt nie zu ihrer vollen, das ist eigentlich total noch ein Jugendlicher gerade einmal, ne? Und nicht ein Erwachsener, ne? Also das ist mir im ersten Jahr ziemlich schnell aufgefallen, dass ich da irgendwie von meinem Verständnis überhaupt keinen Unterschied mehr machen kann.
Sorry, Linus, du wolltest noch was zu Kresse sagen.
Ja, ich wollte sagen, ich finde das Beispiel Kresse immer ganz interessant, wenn man das, man kennt es einfach nur als 2 Zentimeter große Pflanze in einer Pappschachtel.
Ja.
Aber wenn man die wachsen lässt, so groß wie wir.
Ja, ja.
Das ist,
ja.
Halt, das ist halt eine Pflanze, die kann was.
Ja, stimmt, ja.
Man weiß es einfach nur.
Ist wahr, ja, ist wahr.
Hast du einen Tipp, wenn man nicht die Gelegenheit hat, so einen Kurs zu besuchen, wie man sich das Thema so ein bisschen erarbeiten kann? Oder würdest du so einfach sagen, einfach mal machen? Einfach machen, loslegen, Try and Error kennenlernen.
Ja, kann man auch, überhaupt bei Salat. Salat ist so irgendwie dem, da braucht man kein Insektenschutznetz oder so, die kann man einfach ausblühen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Verkreuzt sie ja recht schwer. Das heißt, wenn man wirklich Kreuzungen machen muss, dann muss man entweder handbestäuben, was extrem mühsam ist, oder man bindet 2 Pflanzen unterschiedlicher Arten zusammen. Also man setzt 2 Salate nebeneinander von verschiedenen Sorten und tut die dann, wenn sie groß sind und gerade in die Blüte gehen, zusammenbinden, sodass die Insekten eine Kreuzbestäubung machen, wenn man jetzt irgendwie was irgendwie experimentieren will. Und sonst würde von der Andrea Heistinger und von Achim Noah das Buch Saatgutvermehrung empfehlen. Ist schon sehr technisch und recht umfangreich. Und dann gibt's noch eins, das hat mir eine Kundschaft am Markt geschenkt, weil das war in einer Stöberkiste bei einer Buchhandlung von einer Amerikanerin. Aber ich habe leider nicht im Kopf, wie das Buch heißt. Und das war eigentlich auch recht gut. Jetzt habe ich leider was gesagt, wo ich an jeden Hass mache, was das ist. Und ich weiß leider nicht. Aber ich kann es vielleicht nachtragen, dass ich es euch nachher sage. Und ihr blendet es nachher irgendwie ein oder so. Mhm. Ja, und auf YouTube gibt es eigentlich auch recht viel über Saatgutvermehrung. Überhaupt von den Amerikanern. Die Amerikaner haben da irgendwie, die sind da auch ziemlich auf Zack. wir in Europa sind so irgendwie die, die alte Sorten erhalten. Und in Amerika sind es irgendwie so, wir züchten drauf los und machen Kreuzungen und schauen, was geht. Macht viel mehr Spaß.
Ich finde auf jeden Fall total cool. Ich finde, du bist absolut ein Beispiel dafür, dass wenn man macht, worauf man Bock hat und da dann am Ball bleibt, dass sich das bezahlt macht.
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das sollten viel mehr Leute machen. Ja, ich glaube, viele Leute sind ihren Job einfach unglücklich. Mhm. Oder sagen wir mal so, nicht erfüllt. Also ich habe das heuer so oft mitgekriegt, dass wir nehmen eigentlich keine Praktikanten. Nicht, dass ich es nicht mag, überhaupt nicht. Aber eben, ich habe eine bestimmte Energie, die ich vergeben kann an bestimmt viele Menschen. Und ich möchte mich da das selber nicht ausschöpfen und ausbauen, wenn ich mit so vielen Menschen zu tun habe, weil es ist anstrengend einfach. Es ist nicht negativ gemeint, aber es ist einfach, sich mit jemandem zu beschäftigen, ist einfach, gibt einfach Energie. Also nimmt einfach Energie. Ne? Und wir haben aber trotzdem drei Leute da gehabt, die Praktikum gemacht haben. Einer war 2 Monate da und der war mit seinem Job eigentlich auch nicht mehr zufrieden und will jetzt was anderes machen. Und eigentlich bei jedem, der was da war, die haben echt gute Jobs und sind wirklich super in dem, was sie machen und wollen das aber nicht mehr. Fühlen sich da in dem System, wo sie drin sind, nicht wohl und finden halt das mit der Natur zu arbeiten und einfach viel sinnvoller, ja. Und ich glaube, das wird schon. Also ich bin da sehr, sehr, jedes Mal, wenn irgendwer kommt und fragt, ob das geht oder ob das funktioniert, ja, wie soll es nicht funktionieren? Also ich glaube, da muss ja jeder auch auf seinen eigenen Kontext schauen und wo er ist, wo er wohnt und welche Gegebenheiten das er hat, aber allein im Nebenerwerb würde sowas schon recht gut funktionieren auch und schon langsam dann halt immer seinen Haupterwerb dann zurückschrauben, wenn man sieht, wie es geht. Also ja, einfach wirklich das machen, auf das, was man Bock hat, ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, ja. Sieht man ja bei euch zwei auch.
Ja, weißt du, ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe auch ganz naiv mit vielen Sachen angefangen und einfach gemacht, weil ich Lust drauf hatte und irgendwie gehofft, dass es funktioniert. Aber das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, dass, und das ist verrückt irgendwie, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich etwas mache, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe und so echt für brenne, dann kann ich auch Menschen dafür begeistern und dann funktioniert es auch. Also natürlich braucht es halt auch Beharrlichkeit, so, und das heißt, dass man etwas macht, worauf man Bock hat, heißt ja nicht, dass es leicht ist.
Ja.
Überhaupt nicht. Das kann auch richtig krass existenziell werden und so richtig schwer werden, eben gerade dann, wenn man eben niemanden mehr da hinter sich hat, der einen dann auffängt, wie ein Chef oder so. Aber ja, deswegen freut mich das total. Also auch, dass du jetzt zum Beispiel erzählst, wie viel Kraft, die frei geworden ist, oder Energie, die frei geworden ist, du in das Saatgutthema steckst, weil du da so Bock drauf hast. Und das wird sich in irgendeiner Form halt auch auszahlen.
Mhm. Ja.
Glaube ich ganz bestimmt. Nicht immer nur auszahlen im Euro-Sinne.
Ja, genau. Also es hat sich jetzt schon ausgezahlt, weil er einfach sich, ich habe ein frisches Saatgut und die Keimfähigkeit ist gut, sondern auch die Keimkraft und die Vitalität von einem frischen Saatgut ist halt einfach wirklich, das kann man halt einfach nicht vergleichen. Das ist halt einfach wirklich super. Und so, umso bessere Gemüsequalität würde ich dann wahrscheinlich auch noch haben. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ich meine, wenn man jetzt Sorten vermehrt auf dem eigenen Boden, wird sich die Pflanze natürlich auch irgendwie, auch wenn es 10, 15 Jahre dauert, wird sich die Pflanzen an die Gegebenheiten, die ihr jetzt da sind, weil Pflanzen können ja nicht davor rennen, so wie wir, die bleibt ja an Ort und Stelle, wird sie sich an die Gegebenheiten und an die Örtlichkeiten anpassen irgendwann. Und wenn ich kein Plätzchen drehe und das rennt ein paar Jahre, dann wird das schon irgendwie einen Sinn machen, ja.
Also davon bin ich auch überzeugt. Und es wäre so schön, wenn wir wieder dahin kommen würden, wie Ja, vor 50 oder 100 Jahren, da gab es noch, also ich weiß noch aus der Ausbildung, da hat mein Chef, ich habe ja in Bayerischen Ausbildung gemacht, da hätte mein Chef gemeint, na, im Bayerischen sind diese dicken, weißen Bierradis halt total beliebt. Und er hat gemeint, jeder Ort, jeder Gärtner hatte damals seine Radisorte, also Rettich. Und mittlerweile sind die halt alle mit den Gärtnern oder dem Sterben der Gärtnereien halt auch ausgestorben. Und vielleicht hat das Market Garden schon auch wieder das Potenzial, so ein bisschen mit reinzubringen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist, weil ich hab das in den letzten Jahren doch öfters verfolgt auf YouTube von so Fernsehsender wie ZDF, WDR, dass die irgendwo bei einer Gärtnerei waren, die halt irgendwelche lokalen Sorten erhalten. Ne? Und da gibt es halt nur mehr die eine Gärtnerei, die eine bestimmte Krautsorte oder wie du sagst, eine bestimmte Rettichsorte erhalten. Ne? Und das ist halt schon sehr wichtig, ja. Auf jeden
Ja.
Fall. Ja.
Wisst ihr, was ich ganz, ganz schade finde? Gerade weil du jetzt gesagt hast, dass die Marktgärten da ja eine Möglichkeit bieten, eine Funktion haben, etwas bieten können. Ich habe so ein bisschen die Sorge immer mal, dass so Sachen wie Instagram, Facebook und so halt auch einfach so einen blöden Einfluss haben. Also einfach dadurch,
Ja, absolut.
man sieht so wunderschönes Gemüse. Ja? Also zum Beispiel ich habe immer mal gesehen, also bei mir sind Mairüben noch nie so richtig geglückt, dass ich damit echt zufrieden war. So, und dann sehe ich bei anderen Marktgärtnereien, die haben geerntet und die haben so große und strahlend weiße, kräftige, saftige Mairüben. Und dann frage ich, was habt ihr denn da für eine Sorte? Und dann, ja, dann ist das halt. Dann ist man so ganz, ganz stolz, dass man jetzt so die spezielle F1-Sorte aus den USA importiert hat, die Marktgärtner da halt nehmen, einfach weil es so richtig geil aussieht. Und auch bei Tomaten freue ich mich dann und sage, hey, was hast du da für eine tolle Sorte? Das sieht gut aus. Und dann ist es halt dann ein veredelter F1 auf einer veredelten F1. Und ja, und das mag ja alles Sinn machen. Und klar, es gibt so ein paar Sachen, da experimentiere ich. Auch mit Hybrid-Sachen, weil ich so noch nichts Gutes gefunden habe. Kohlrabi zum Beispiel platzen mir immer alle. Und ich habe irgendwann gesagt, ich probiere jetzt mal so ein paar F1-Sorten einfach, weil ich kann so nicht planen, wenn immer die Hälfte vom Beet aufplatzt. Ein bisschen aus der Not heraus. Aber ich denke immer so, wer, wenn nicht die kleinen Marktgärtnereien und Solawis und so, sind denn bitte die halt die Sortenvielfalt erhalten. Also
Also,
bitte nicht die Marktgärtnereien sein, die einfach irgendwie für fancy Instagram-Fotos sich dann die Sachen aus Amerika bestellen, weil ich glaube nicht, dass der Bedarf bei der Kundschaft da ist.
ja,
Also
und
da wird eine
da,
Macke sein.
ja, also da fallen mir drei Sachen dazu ein. Erstens einmal Instagram. Es entsteht ein irrsinniger Druck, wenn man sieht, oh Gott, der hat schon das gemacht, der hat schon das gemacht, schau, wie schön das ist und schau, wie super die Gärtnerei ausschaut, da ist überhaupt kein Unkraut. Es entsteht ein irrsinniger Druck auf die Leute, perfekt zu sein und super Gemüse zu haben, und warum geht das bei mir nicht? Und das haben wir eigentlich im voriges Jahr irgendeiner Freundin besprochen, dass, weil sie halt auch gesehen hat, dass ich urviel auf Instagram bin und schaue, was Next gibt und wer was macht und so. Und wir haben das halt dann angefangen zu hinterfragen, ob das eigentlich so sinnvoll ist. Ich meine, ich mag es noch immer, aber ich habe da jetzt einen ganz anderen Blick drauf, weil ich weiß, dass das bei denen nicht immer so schön rennt und nicht immer so schön ausschaut, wie es auf die Bilder ist. Ja? Und ich würde mir da mehr wünschen, dass die Leute auch Sachen herzeigen, die was nicht so schön sind. Die was jetzt nicht so leibend sind, ja, und nicht so bilderhaft sind, ja. Und das Zweite, weil du gesagt hast, Hybridsorten. Ich finde F1 oder Hybridsorten überhaupt nicht schlecht, wenn die Information dahinter ist, wer ist Vater und wer ist Mutter. Weil somit kann ja jeder selbst zu Hause die F1 machen. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, okay, die Tomate und die Tomate ergibt diese Sorte und die passt. Und das kann ich dann machen, das kann ja dann auch jeder wissen. Ne? Jeder kann dann die Sorte kreuzen und dann auch verwenden. Das heißt, die Information ist ja da. Es ist ja nur so, dass die ganzen Saatgutfirmen die Informationen nicht hergeben, wer die Elternsorten sind. Das ist das Problem. Weil somit kann ich hergeben, wenn ich weiß, okay, das ist die Elternsorte, dann gehe ich her, mache mir das selber und habe eine super Hybridsorte und kann und jeder kann es machen. Ne? Und irgendwer kann sich auch die Mühe dann machen, die zu stabilisieren. Auf F2, F3, F4 und nach 8 Jahren habe ich die Sorte stabil. Ja? Das ist ja das Hybrid ist ja gar nicht das Problem, es ist ja nur die Information dahinter, die nicht freigegeben wird. Das ist das Problem dahinter. Und das Dritte, was ich sagen wollte, fällt mir jetzt nicht ein. ja, genau, dass die Marktgärten rein die Vielfalt erhalten. Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Und dass das wichtig ist. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht, dass jeder da anfängt, sich reinzustürzen und Saatgut zu vermehren, weil es ja doch noch extra Arbeit ist. Also Leute, die schon eh schon so viel zu tun haben, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Aber wer Zeit und Lust und auch das Know-how hat, wieso nicht? Also
ich meinte eben, wer, wenn nicht wir kleinen Betriebe, hat denn auch die Möglichkeit zu sagen, mein Gemüse ist nicht perfekt. Das muss aber auch nicht konkurrieren mit dem Gemüse im Supermarkt zum Beispiel. Mein Gemüse kann auch krumm sein oder mein Gemüse kann unterschiedliche Größe haben, unterschiedliche Reifegrade und so weiter. Eben all diese ganzen Sachen, ja, die man hat, wenn man eben kein perfektes Hybrid-Saatgut benutzt. So, dann hat man ja das perfekte, einheitliche Gemüse. Aber wir haben doch gerade halt die Möglichkeit, weil wir unseren Kunden, unseren Abnehmern einfach die Story auch erzählen können und die das Gemüse halt von uns kaufen und die deswegen auch eine viel größere Akzeptanz haben, da wünsche ich mir halt einfach, dass das viel mehr Mut zum Unperfekten. Aber wie du sagst, der Druck entsteht recht leicht, wenn man ein Feed hat von Gärtnereien und jeder zeigt nur sein perfektes Zeug, dann entsteht eben ganz schnell der Eindruck. Ne,
genau, ja.
Also wie so, statt Body-Shaming ist dann so
Veggie-Shaming. Das ist gut.
Man, warum performe ich nicht so gut?
Ja,
Gefahr besteht einfach.
Ja.
Ihr beiden, ich glaube, ich warte schon ganz lange auf den Moment, in dem man so gut einfügen kann, so. Aber ich glaube, wir müssen mal einen harten Cut machen, weil wir können nicht lange weiterreden und ich hätte richtig Bock drauf. Aber ich denke, für heute machen wir mal Feierabend.
Jawohl. Machen wir das, ja. War auf jeden Fall voll cool mit euch. Also es, ja. Da könnte schon fast der Stammtisch draus entstehen.
Wunderbar.
Das ist sehr gut. Wir kommen auf dich zu und machen Follow-up. Ich glaube, Themen haben wir genug. Spaß haben wir auf jeden Fall gehabt. Ich habe mich mega gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Fand es wieder sehr schön. Fand auch damals den Besuch bei dir schon schön. Also wer noch dich live sehen will, nicht live, auf Video sehen will, kann auch auf dem YouTube-Kanal Klauserei, also auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, damit man ein Bild zu dir hat. Vielen Dank für das schöne Gespräch und die ausführlichen Informationen.
Ja, danke für die Einladung.
Cool. Sehr gerne. Danke an euch alle, die ihr heute wieder die Folge angehört habt. Bleibt dabei. Weitere Informationen natürlich auch auf marketgarden.de und da weitere Podcasts und verschiedenstes anderes rund um Market Gardening. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Wo ist mein Name? Und Linus, vielleicht noch ein paar Worte.
Ich kann auch einfach Danke sagen. Es hat Spaß gemacht mit euch und was mich immer wieder total freut, also ich habe das Gefühl, seitdem ich mich mit dem Gärtnern beschäftige und mit so viele andere Gärtner kennenlerne, ich habe einfach das Gefühl, ich lerne einfach nur noch nette und schöne Menschen kennen. Das freut mich immer wieder. Also vielen Dank dafür. Ja. Und dann geben wir das letzte Wort einfach an Klaus.
Ja, viel mehr gibt es ja nicht zum Sagen. Happy Growing, sage ich da nur. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao.
Ciao. Ciao.